Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Was mir von Anfang an ganz wichtig war bei Deutschland 3000, ist, dass wir nicht aus Versehen zu so einer Stadtsendung werden. Weil wir arbeiten ja hauptsächlich von Berlin und Köln und Hamburg aus und ich finde, da ist es dann immer gefährlich, dass man voll den Blick verliert für alles, was außerhalb der großen Städte passiert oder dass man irgendwie nicht checkt, dass manche Sachen da einfach anders laufen. Und es heißt ja eben Deutschland 3000 und nicht Berlin 3000 oder so. Ich komme selber vom Land, nämlich aus dem Münsterland in NRW und merke manche Unterschiede immer wieder. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so am Ende des Jahres nach Hause fahre, um da Weihnachten zu feiern. Und deshalb ist mir persönlich auch ganz wichtig, dass wir immer wieder Themen finden, die vor allem im ländlichen Raum wichtig sind und zum Beispiel auch Gäste einladen, die eben nicht in der Stadt wohnen und aufgewachsen sind. Davon hatte ich deshalb dann dieses Jahr auch eine ganze Reihe und auf ein paar von diesen Gesprächen möchte ich in dieser Folge nochmal zurückgucken. Vor allem, weil sich da bei der einen oder anderen Geschichte auch noch was getan hat, unter anderem, weil ihr so aufmerksame und hilfsbereite Hörerinnen und Hörer seid. Los geht's mit Finn Kliemann und der Mann macht ja irgendwie alles. Berühmt geworden ist er als Handwerkerkönig auf YouTube, außerdem hat er mehrere Firmen und letztes Jahr auch noch sehr erfolgreich ein Album rausgebracht.
Ich bin riesig, aber du viel größer als ich. Alles jetzt, alles wichtig, aber wichtiger als du ist mir nicht.
Und dann gibt's natürlich noch das Kliemannsland. Das ist so ein alter Bauernhof, auf dem Finn jetzt wahrscheinlich für alle Zeiten genug zu tun hat, um immer noch mehr Handwerkervideos zu produzieren und auf dem sich aber auch alle, die wollen, kreativ austoben können sollen. Dadurch ist es ein sehr besonderer Ort und der liegt ziemlich genau in der Mitte zwischen Hamburg und Bremen, in Rüspel, so einem Mini-Kaff mit nicht mal 300 Einwohnern. Da habe ich Finn besucht und mit ihm darüber gesprochen, ob er sich überhaupt vorstellen könnte, in der Stadt zu leben.
Natürlich ist es voll anonym, du musst viel mehr erklären, so wie eben gerade. Bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, bin ich ja hierher gefahren. Auf dem Weg dahin habe ich in der Scheune so durch so eine Lücke gesehen, dass da so eine alte Scheunentüre besteht. Halte ich an, ich habe den Typ noch nie gesehen. Der füttert gerade seine Schweine. Ich so, moin, moin, ey, ich wollte fragen, ob du diese Tür da vorne noch brauchst. Also die? Nö, die kannst du haben. Geil. Und direkt zusammen angepackt, vor der Tür geräumt. Ich meine, so hol ich morgen ab. Was machst du denn hier überhaupt? Dann haben wir noch ein bisschen Schweinenasen angefasst und so. Und dann meinte ich so, ey, voll unhöflich, ich hab mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Finn, sorry. Also, ich weiß, wer du bist. So, und dann war das so, ach ja, gut, das ist ja auch cool auf dem Land. Ne? Und das ja. Ist halt, natürlich ist jetzt auch der Vorteil durch so diese ganze Formatgeschichten, die wir so machen und mal, dass man irgendwie überall ist. Aber eigentlich geht es primär darum, dass man hier einfach wohnt und dass man sich deswegen kennt und deswegen überall anhalten kann und halt sich eine Scheunentür abschnacken kann, so. Das finde ich geil, das hast du in der Stadt natürlich nicht, da musst du viel länger von dir selbst überzeugen und sagen, der bin ich, das mache ich und dann wollen die am Schluss auf jeden Fall Geld von dir, anstatt dir das einfach zu schenken, das ist der Unterschied. Ja, das finde ich schon gut und das hast du natürlich nicht, wenn du immer nur Fremder bist und reist und nie richtig da bist, so. Kann auch bestimmt Vorteile haben, aber habe ich nie gesehen irgendwie.
Kannst du dir das vorstellen?
Mal. Nee, ich weiß... Ich habe das früher fand ich das natürlich auch cool, ne? Also du kommst von hier und dann ist das alles ja auch ein bisschen klein und so und da wollte ich immer raus und reisen und so. Wir waren ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr in England, Franzi und ich, und da haben wir das ja auch gemacht, so.
Franzi. Die beiden sind schon als Teenager zusammengekommen und seit über 16 Jahren ein Paar. Inzwischen haben sie ein Haus zusammen und wirken zumindest nach außen mega cool. Franzi taucht auch immer wieder in Finns Videos auf. Da treibt er sie regelmäßig in den Wahnsinn.
Komm da nicht rein!
Schieb deine Hand da mal richtig rein.
Hab ich gar
nicht. Ey, meine Hand ist zu dick.
Ja, man kommt da nicht ran.
Dann kommt mal ran, wenn man so eine Hand hat wie du.
Oh, fuck
hier. Scheiße, hier kommt was da raus.
Das ist Strom, Achtung.
Dibi, du hast den...
Du nicht, weil die Seite total schief ist, Alter.
Nein, überhaupt nicht.
Trotzdem ist sie aber sehr viel entspannter und insgeheim manchmal auch sehr viel lustiger als er. Wie sich das wohl anfühlt, wenn der Freund auf einmal so bekannt wird. Kannst du verstehen, dass ganz viele Leute in der Stadt Landleben für uncool halten und dass umgekehrt Leute, die auf dem Land wohnen, sich von Städtern so entfernt fühlen? Und hast du den Eindruck, das wird doller in Deutschland oder war das immer so?
Ich glaube schon, dass die eher zusammenwachsen, so, weil Städter wollen immer, ist jetzt ja auch ein neues, modernes Ding, so in die Vorstadt, also oder vor Ort, vor einer Stadt ziehen und so und dann einen alten Bauernhof haben wollen.
Speckgürtel. Aber bloß nicht zu weit raus.
Ja, genau.
Bitte noch LTE, Breitband und...
Richtig, auch eine vernünftige Zuganbindung.
Ja, genau.
Genau. Also ey, verstehe ich voll, ne, dass die Leute wollen Platz Und gerade Individualisten brauchen irgendwie Freiraum, um sich auszuleben und so. Und den finden sie nicht immer in der Stadt. Also viele der Vorurteile stimmen ja auch, was Städter und was Dörfler angeht. So, das ist.
Welche Vorurteile stimmen hier über Rüspel?
Also ich finde schon, dass dieses in der Stadt wird einfach wahnsinnig viel gesprochen über Dinge, die man mal tun möchte. Und auf dem Land redet man relativ wenig und tut das einfach. Und das ist eine Sache, die ich voll doll merke, dass wenn ich in die Stadt fahre, dann treffe ich Freunde von, was weiß ich, Anno, ne? Und die wollen immer nochmal eigentlich diese Partyreihe auf die Beine stellen und so. Und eigentlich müsste ja dieses Label, ja, es geht jetzt auch demnächst los, wenn wir den ersten Song erstmal raus haben und so, boah, Alter, ey. Und hier macht dann halt keiner Musik, sondern der baut sich eine neue Aufhängung für seinen Gabelstapler. Und hat dabei aber irgendwie voll was Unglaubliches erfunden. Und hat niemand jemals was davon erzählt, sondern er benutzt das einfach, weil er das brauchte. Und dann kommst du vorbei und sagst, was ist das denn? Ja, da brauchten wir, damit wir das hier in ein drittes Regal da reingekriegt haben. So wie klug ist das, musst du dir patentieren lassen. Und das ist eine große Kluft.
Das ist auch wieder typisch Finn. Der sieht überall sofort die Geschäftsidee dahinter.
Und ich glaube, dass es voll klug ist, solche Menschen zu vermengen und durcheinander zu wirbeln, damit irgendwie wilde Ideen und Pragmatismus irgendwie aufeinandertreffen und dann entsteht etwas Geiles. Und ich glaube, also Klimasand ist ja zum Beispiel genau dieser Ort, ne? Genau das versuchen wir hier und machen hier. Leute aufeinander schmeißen, auf den Haufen werfen und dann setzen sie sich zusammen und machen was Cooles. Ich würde in der Stadt, also ich habe manchmal Bock. Auch so, ne? Für einen Tag nach Hamburg oder so. Mhm. Gerade beim Mucke machen finde ich das ganz toll, dass wenn du so. Bei mir ist es immer so eine Sinuskurve, ne? Du hast so ein Hoch, dann schreibst du ein paar geile Sätze und machst ein paar schöne Akkorde und dann falle ich immer wieder ins Tief. Immer, ist immer hoch, tief, hoch, tief. Und in den Tiefphasen würde ich gerne raus und mir eine Cola am nächsten Späti holen.
So, hier gibt's keinen Späti.
Ja, Alter, vergiss es. Um halb sechs.
Was ist das gegenüber? Vereinsheim vom TUS?
Ja, kannst du den Korn abholen, ja. Aber auch nur, wenn die Jungs noch da sind. Und das geht eben nicht. Und dann sitzt du da alleine so. Und danach fällst du noch tiefer in dieses Loch, weil du kannst nirgends hin. Niemand hat mehr Zeit. Alle pennen und so. Um 5:30 habe ich gerade gesagt. Okay, nicht ganz so schlimm. Aber um die Uhrzeit kannst du dann nochmal jemanden schreiben. Aber du kannst nicht fliehen so. Du musst immer eine Stunde irgendwo hinfahren. So, und dafür wäre Stadt gut. Und deswegen habe ich schon öfter überlegt, ob ich mir nicht so eine Einzimmer-kleine Pisswohnung irgendwo in Hamburg hole oder so. Und dann einen Tag die Woche einfach hinfahren. Und dann aber direkt morgens auch wieder weg. So. Also keine Lust da irgendwie länger zu bleiben.
Aber das wäre dann so die Möglichkeit, Stadt und Land wieder zusammenzubringen. Also ich denke natürlich auch gleich an dieses gesellschaftliche Ding, ne? Wenn du irgendwie Parteienlandschaft anguckst, dann hast du, ich glaube, hier in, was ist das, Rotenburg ist der Wahlkreis. Da werden jetzt nicht so viele Grünen gewählt wie jetzt in Hamburg, zum Beispiel in der Stadt. Also das ist ganz unterschiedlich.
Aber es teilt sich ja auch richtig krass auf Dörfer auf, ne? Also es gibt richtig, die siedeln sich zusammen. Dann hast du einen Ort, der ist super rechts. So, gibt's. Dann gibt's den nächsten Ort, nur CDU. So, wo du denkst, die sind irgendwie 2 Kilometer voneinander entfernt, was ist da passiert? Aber dann hat dann irgendwie, das ist eine Familie oder so. Das ist dann ja meistens ein ganzes Dorf.
Und dann geht es so über 5 Zäune, wird besprochen, was man will.
Genau, und da wird halt viel gesprochen und so und dann siedelt sich das immer von einem großen Hof ab oder so. Sowas gibt's halt. Also die sind schon parteiisch, wollte ich sagen.
Wie ist das hier? Ja. Wie nimmst du das
Rüspel?
Hier wahr? Ja, oder so Zeven und so.
Jetzt was Parteiangehörigkeit
angeht. Ja, oder sind die politisch und sind die auch fern von der Stadt? Also wie lange fährt man hier? Hamburg ist eine Stunde, oder?
Ja,
in Bremen.
3/4. Ja.
Das geht ja noch.
Das geht noch. Nee, es kommt drauf an, die sind schon eher regional interessiert. Wir hatten jetzt zum Beispiel gerade Bürgermeisterwahlen. So, das ist dann ein Thema, das geht hier richtig durch. Da fahren die alle ins Rathaus und dann hält jeder da seinen Vortrag und dann entscheidet man, wer ist denn für die Samtgemeinde jetzt der richtige Ansprechpartner. Natürlich interessiert Menschen das auch überregional, aber
ja, da bist du halt direkt betroffen, genau. Ne? Was der Typ entscheidet.
Ja, exakt. Und das ist dann das dann auch parteiunabhängig eigentlich. Es geht um die Person und was macht die für die Region. Und das interessiert Leute, glaube ich, viel mehr, wenn überhaupt. Also ich glaube, alle haben so für ihr Dorf einen Plan und dafür brauchst du die Politik eigentlich irgendwie auch nicht so richtig. Die gibt es dann irgendwo übergeordnet, existiert die, aber den Spielplatz bauen wir sowieso selber um, weißt du? Das ist das, was viele Leute interessiert, mich ja auch eingeschlossen. Also ich denke so, ey, wenn wir jetzt hier was verändern wollen, dann bräuchte ich doch euch alle überhaupt nicht für. So, ich verstehe, wofür das ganze Thema da ist und dass man da ein bisschen drüber nachdenken muss, aber wenn du jetzt ganz fokussiert um die Region dich drehst, dann packt dir jeder sein Problem irgendwie selber an und löst das.
Aber wenn du irgendwie so einen überdimensionalen Penis in ein Feld sprengst, dann rufen die wahrscheinlich schon mal an und sagen...
Die Politik jetzt nicht unbedingt, aber das Ministerium für Innere Sicherheit.
Ja gut, siehst du.
Ja.
Das Ministerium für Innere Sicherheit hatte vom kleinen Rüspel mit seinen 250 Einwohnern wahrscheinlich noch nie gehört, bis Finn und seine Gang zu Silvester 2017 beschlossen haben, es mal so richtig krachen zu lassen. Sie haben einen 100 Meter langen Penisumriss in einen Acker gesprengt und damit ein kleines Erdbeben ausgelöst. Also buchstäblich.
Oh, fuck! Wir haben es gemacht!
Projekt Megapimmel kann man sich auch noch auf YouTube angucken. Ich packe den Link in die Shownotes, aber bitte nicht nachmachen.
Und ich bin halt dann, weil ich natürlich auch um meine Nachbarschaft bedacht bin, das ist ja auch sehr lokal von mir verortet, meine Sorgen, bin ich dann einmal überall rumgegangen, habe mich dann nachträglich natürlich aus Versehen entschuldigt dafür und habe bei ein, zwei Leuten die Gardinen wieder aufgehängt. Aber das ist dann auch ein sehr lokales Problem. Ich wusste nicht, dass das so eine Schallwelle dann auch in sogar angrenzende Samtgemeinden eindringen kann. Aber naja, ich musste eine Satellitenschüssel Neueinstellung bezahlen. Aber da bin ich mir bis heute nicht sicher, ob das wirklich stimmte. Ich glaube, der hat das
Problem
auf mich
abgewälzt. Oder ob das einfach dankbar
abgewälzt.
War, dass du gerade vor der Tür standst.
Das glaube ich. Ja, und ansonsten war alles gut. Dann gab es noch einen kleinen Zeitungsartikel, glaube ich. Und ich habe ein bisschen was bei Facebook posten müssen und so. Und dann war alles wieder gut.
Was man bei Finn sofort merkt, ist, der kann nicht einfach mal nur so chillen. Er hat immer direkt das nächste Projekt im Kopf, 1000 neue Ideen und ist auch nie zufrieden mit dem Ist-Zustand. Über diese Rastlosigkeit haben wir lange gesprochen und das, was Finn zu sagen hatte, hat viele von euch sehr inspiriert. Ein Hörer hat mir sogar geschrieben, dass er, nachdem er die Folge gehört hat, beschlossen hat, seinen aktuellen Job zu kündigen und doch noch mal zu studieren. Es ist aber übrigens nicht so, dass Finn nicht auch davon träumen würde, es irgendwann mal ruhiger angehen zu lassen.
Ich weiß nicht, ich warte auf das Ereignis. Also, und ich damit meine,
ja, aber
ich
du glaubst
nicht
da noch dran. Ich glaube da nicht mehr dran, nee. wenn du redest schon so lange davon.
Ja, ja, das Gespräch
hatte
ich mit Franzi zufälligerweise auch schon mal irgendwann. Ja, es ist ja natürlich genau das Gleiche. Also ich warte jetzt nicht auf den Burnout oder so, sondern ich warte auf... Brian hat mir zu Weihnachten ein richtig cooles Geschenk geschenkt, ne? Ein Roadtrip nach Italien zu, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt, vergessen. Das ist ein Opa, mittlerweile Opa, 70 Jahre alt, mit seiner Frau. Die sind irgendwo in Norditalien in so einer Art, sieht aus wie ein Dschungel, ist wahrscheinlich nur so ein Wald. Und die Frau wollte ein Restaurant aufmachen und da Sandwiches verkaufen. Und dann hat er für die Kinder vor der Tür so eine kleine Attraktion gebaut wie auf dem Spielplatz. Einfach ein Fahrrad aufgehängt, womit du so hin und her schwingen kannst. So, und dann hat er angefangen, der musste dieses Fahrrad bauen und hatte keine Ahnung von nix. Und ist dann in die Stadt gefahren zum Schweißer, wollte sich da was schweißen lassen, der hatte keine Zeit, also durfte er das selber machen. Dann hat er sich die Fresse verbrannt und sah aus wie so ein Krebs und so und hat an diesem Tag die Liebe zum Schweißen für sich entdeckt. Und dann hat er angefangen, diesen kleinen Spielplatz auszubauen zu einem Erlebnispark eigentlich. Und der wird immer größer und immer und immer und immer größer. Und wenn du da isst, dann kannst du umsonst auf diesen Vergnügungspark. Mhm. Und in diesem Vergnügungspark macht er jedes Jahr eine große Attraktion. Und die sind so gigantisch geworden. Der baut riesengroße, so wie so ein Schaukelpferd in monströs, so 10 Meter Durchmesser, 15 Meter hoch. Der baut Achterbahnen, schweißt er selber, baut der alles selber. Der macht jedes Jahr ein Projekt. Hat da so eine kleine Butze. So, und der hat eine kleine Butze da und der schaut sich all seine Bauten aus der Natur ab. Guckt sich an, wie ein Vogel ein Blatt irgendwo hinzieht und kopiert Techniken aus der Natur und setzt die um. Der ganze Vergnügungspark funktioniert komplett ohne Strom, nur mit menschlicher Kraft. Und dieser Typ, über den gibt es so eine 2-Minuten-Dokumentation, wie der im Regen in seiner kleinen Hütte ist und da alleine irgendwie so ein Puschen was schweißt. Dann kassiert er ein paar Leute vorne in dem Sandwich-Shop von seiner Frau ab und erzählt ein bisschen was über seine Sachen. Und Brian so, wir gucken uns das beide an. Und er guckt mich an und meint so, Finn, Alter, das bist du. Das bist du. Und ich gucke mir das an und denke so, boah, der ist aber viel mehr als ich. Der macht ähnliche Sachen, aber der hat es geschafft zu verstehen, was wirklich wichtig ist im Leben. Und hat das ganz einfach runtergebrochen auf seine kleine Familie und seine Leidenschaft. Und das macht er und alles andere ist ihm ganz egal. Und der sitzt da und verschwendet Zeit, indem er einfach in den Regen guckt und irgendwie Vögeln zuschaut, wie sie Blätter irgendwo hinziehen und Käfern, wie sie Sachen zusammenrollen. Weil er natürlich auch im tieferen Sinne da wieder was rausziehen kann für seinen Vergnügungspark. Das heißt, sein Leben ist so rund und hat so einen Sinn und er hat es irgendwie verstanden, darin glücklich zu sein.
Der ist sich genug.
Ja, und das hat mich so beeinflusst und hat mir so imponiert, wie er das geschafft hat. Und dachte ich so, ey, das muss ich sehen erstmal und ich muss diesen Typen unbedingt treffen und ich möchte das verstehen, wie er das macht. Weil ich glaube, das könnte auch mein Weg sein. So stelle ich mir den voll vor, ne? Mit Franzi, die macht so einen kleinen Blumenladen, ich bastel irgendwas so. Zwischen uns die Hühner und wir machen so Sachen. Das macht mich richtig glücklich. Bloß ich habe das Gefühl, es ist noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit, als dass ich das jetzt machen kann. Sondern ich muss jetzt alles machen, bis ich an dem Punkt bin, wo ich sage, so, das ist jetzt mein Traum und den lebe ich ab jetzt. Und jetzt machen wir das. Und das ist jetzt der neue Fokus und alles andere kommt weg.
Es klingt total schön und vor allem ist es ja alles schon da.
Genau, ich könnte es einfach tun.
Du hast die Hühner
schon,
ihr habt die Blumen schon.
Ja, genau.
Du hast die Franzi schon.
Ja, und ich könnte ja auch, man könnte Weichen jetzt so stellen, dass ich sage, ich ziehe mich jetzt Stück für Stück aus allen verschiedenen Sachen raus, verkaufe das und das und das und das und mache so verschiedene Sachen und dann müsste ich wahrscheinlich, könnte ich jetzt da so rumbasteln.
60 Jahre lang.
Ja, 60 Jahre lang, so wie er das auch gemacht hat. Der hat mit 25 angefangen oder mit 30. Und seitdem baut er. Und hat wahrscheinlich irgendwann, wenn er da mal auf dem Sterbebett liegt, ne, dann ist er glücklich und schaut zurück und denkt, ich habe alles richtig gemacht.
Tja, das war Anfang dieses Jahres und eigentlich wollten Finn und Brian direkt diesen Sommer nach Italien fahren. Ich habe ihn jetzt nochmal gefragt und irgendwie war ich gar nicht überrascht, dass sie es nicht geschafft haben. Zu viel zu tun, zu viele Projekte. Aber nächstes Jahr, hat Finn geschrieben. Und naja, ich bin gespannt. Kurz nach dem Besuch im Klimansland bin ich dann nach Hause gefahren, in meine Heimat nach Borken in Nordrhein-Westfalen. Aber dieses Mal ausnahmsweise nicht nur, um meine Familie zu besuchen, sondern auch für Deutschland 3000. Ich habe da nämlich Julia Becker getroffen. Die kennt ihr vielleicht aus dem Neo-Magazin Royal, da ist sie Autorin und tritt manchmal auch zusammen mit Jan Böhmermann auf. Und dieses Jahr hat sie außerdem einen Roman veröffentlicht. Das Leben ist eins der härtesten, heißt er, und spielt ausgerechnet in Borken. Was ist das bitte für ein herrlicher Zufall?
Du hattest schon entschieden, dass dein Buch in meiner Heimatstadt spielen soll. Du warst aber noch nie hier.
Ja, ich glaube, deswegen habe ich es auch entschieden, weil ich habe so ein bisschen auf der Landkarte geguckt. Ich wollte unbedingt, dass es in NRW spielt, weil NRW ist irgendwie so meine Heimat. Aber ich wollte nicht, dass es in meiner Heimat spielt, weil die kenne ich. Und hier konnte ich halt irgendwie einfach drauf losschreiben und irgendwas erfinden und konnte alles ganz weit weg von der Realität sein. Aber es ist trotzdem irgendwie Sinnbild für eine Stadt, die auf den ersten Blick erstmal unaufgeregt ist, glaube ich, Borken.
Was soll ich sagen? Unaufgeregt trifft's ganz gut. Als ich heute Morgen mal gegoogelt habe, was am Wochenende so für Veranstaltungen angeboten werden, waren die ersten drei Ergebnisse eine Wildkräuterwanderung, der verkaufsoffene Sonntag und ein Seminar für einen Paintball-Trainerschein.
Und wie ist dein erster Eindruck jetzt, wo du eben angekommen bist?
Auf den zweiten Blick ist Borken auch unaufgeregt und es gefällt mir sehr. Es ist sehr schön ruhig und angenehm, aber es ist auch Sonntag. Also ich weiß nicht, ob
es Sonntag
ist. Sonst vielleicht ist hier die Hölle los auf diesem Platz.
Aber ja, vielleicht, wir müssen mal ein bisschen erzählen, wie es hier aussieht. Also wir sind am Borkener Bahnhof, sitzen hier auf einer, in diesem so Regenunterstand.
Ich finde es Wahnsinn, dass ihr so Regenunterstände habt, wirklich.
Ja,
auch so Luft,
alles,
windgeschützt.
Also das Verrückte ist, hier gab es früher so ein ganz, ich glaube so ein Bahnhofsgebäude, wie du es dir vorgestellt hast. Und das ist vor ein paar Jahren abgerissen worden. Und dann haben sie hier diesen, was ist das, einen großen Parkplatz mit ein paar Bushaltestellen hingesetzt.
Ja, wie so ein Rondell.
Und das genau, es so ist, also hier können sehr viele Busse halten. Dann sieht man den Parkplatz. Und auf den Gleisen, es gibt halt wirklich einen Zug, in dem bist du eben gekommen.
Ja.
Einmal die Stunde und das hier ist der Endbahnhof. Früher konntest du mit dem Zug bis in die Niederlande fahren. Das haben sie irgendwann eingestellt und seitdem enden die Gleise da vorne bei der Fastfood-Kette mit dem großen Buchstaben. Aber jetzt auch, wenn wir mal hier rausgucken, da hinten siehst du so den Borkener Kirchturm, das ist die Post,
das ist so ein Bäcker. Die Post ist doch einfach nur eine Packstation.
Nee, da ist auch eine Postfiliale.
Ach so, okay.
Dann hier ist die Arbeitsagentur.
Ich dachte, das ist der Bahnhof.
Nee, der Bahnhof, den gibt es nicht mehr. Das sind jetzt einfach nur noch so Verwaltungsgebäude.
Das gehört auch
hinter
nicht mehr
der Post ist die Borkener Zeitung. Die spielt in deinem Buch auch eine Rolle. Aber wie sieht der Bahnhof in deinem Buch aus?
Naja, also ich sag mal so, ich habe wahrscheinlich dezent übertrieben, weil der Bahnhof ein Riesengebäude ist, ein Komplex mit mehreren Geschäften und es eine Bahnhofsmission gibt. Also offensichtlich ist so reger Betrieb, dass es eine Bahnhofsmission braucht. Was natürlich total an der Realität vorbei ist, merke ich gerade.
Mit Borken mit seinen 40.000 Einwohnern.
Ja,
aber wie fühlt sich das an? Findest du das jetzt?
Ich finde es irgendwie amüsant, weil ja, wie gesagt, ich wollte halt irgendwas erfinden und das allermeiste in dem Buch ist erfunden und deswegen finde ich es auch okay. Borken ist ja eher nur so ein Sinnbild und es hätte auch irgendwie Schnabelhausen sein können oder so.
Und wofür ist es ein Sinnbild?
Für einen unprätentiösen Ort, an dem wahrscheinlich, ich will jetzt nicht normal sagen, das klingt immer so uncharmant, aber gewöhnliche Leute
leben, die auf den ersten Blick gewöhnlich sind, aber vielleicht auf den zweiten ungewöhnlich.
Und dann spielt das Ganze, also der Dreh- und Angelpunkt ist die Borkener Bahnhofsmission. Wie bist du denn ausgerechnet auf eine Bahnhofsmission gekommen?
Ja, das hat sich so aus der Handlung so ein bisschen ergeben, dass Silke, die Protagonistin, hat ja irgendwann im Zug die Notbremse gezogen und konnte sich das gar nicht leisten, diesen ganzen Prozess, der dann folgte, dass, weil der Zug entgleist ist und es einen Riesenunfall gab. Und es gab eine große Summe Schadensersatz, den sie zahlen sollte. Sie konnte es nicht zahlen und hat sich das dann in Sozialstunden umwandeln lassen und musste dann das alles abarbeiten in der Bahnhofsmission. Arbeitet seit 27 Jahren in der Bahnhofsmission. Und deswegen musste eine Bahnhofsmission her, wo auch viel des Buches spielt.
Ich fand's so cool, dass Julia mit mir zum ersten Mal tatsächlich in Borken war. Und sowieso liebe ich es ja, wenn ich den Podcast an so unerwarteten Orten aufzeichnen kann. Das war definitiv eine meiner schönsten Dienstreisen dieses Jahr. Und die haben wir dann auch voll ausgereizt. Ich habe Julia nämlich noch ein paar Borkener Highlights gezeigt.
Und meine Mutter hat heute Morgen vorgeschlagen, ich soll dich doch ins Auto packen und eine Runde der Borkener Kreisverkehre mit dir machen.
Oh, bitte.
Und wir könnten das jetzt noch machen.
Das wäre meine größte Freude.
Ja, okay. Ja. Dann
machen wir das jetzt noch. Deine Mutter ist auch mega cool.
Ja,
wir können die auch auf dem Weg cool. noch einsam mit dir durch die Kreisverkehre.
Vor allem, sie wüsste viel besser. Sie hat mir eben, sie hat so richtig eine Route entworfen, wo wir jetzt hinfahren sollen. Ich habe das auch auf
dem Kreisverkehrroute. Ja, könntet die verkaufen?
Ja, das, wie gesagt, mega. Ich mache auch bald die Julia Becker Borken Gedächtnistour.
Das ist mega.
Also, meine Mama hat mir hier die Route, sie hat gesagt Kaufland, dann rechts bei Oma rein, dann sofort wieder links.
Moment, wir fahren jetzt bei deiner Oma rein?
Nein, nennen wir bei meiner Oma, so grob da an der Ecke ist der nächste Kaffee.
Ja, aber können wir denn nicht kurz Hallo sagen?
Ich weiß nicht, ob sie zu Hause ist.
Wo soll sie sein? Es ist Sonntag.
Ja, Oma ist busy. So, und erster Kreisverkehr.
Der ist ja richtig bepflanzt mit bunten Blumen, das ist krass. Das ist der Wahnsinn.
Ich drehe eine extra Runde. Das ist der erste.
In eurem Kreisverkehr sieht es besser aus als in meinem Garten. Und zwar wesentlich besser. Okay, jetzt wird mir auch schon so leicht übel. Wir fahren jetzt die zweite Runde. Was Eva nicht weiß, dass mir sehr schnell schlecht wird, wenn man im Kreis fährt. Ich verabschiede mich an diesem Punkt aus dem Gespräch.
Wenn man im Kreis fährt, ist Borken kein Ort für dich.
Borken, lass mich nicht im Stich. Jetzt kommt bestimmt der nächste Kreisverkehr.
Oh, man fährt, guck mal, man fährt hier in die andere
okay,
Richtung.
Okay, wow. Wir fahren gerade rückwärts durch den Kreisverkehr, also linksrum, falls ihr das versteht. Und das ist richtig krank. Jetzt wird mir doppelt schlecht. Was ist das da für ein Gebäude?
Das ist, glaube ich, einfach ein schönes Gebäude, wo jetzt ein Anwalt drin sitzt. Okay, das war jetzt
Enteignen, meine Meinung.
Kreisverkehr Nummer 2. Pass auf, jetzt kommt, glaube ich, jetzt fahren wir nämlich bei meiner Oma vorbei.
Ja, können wir doch kurz halten.
Auf dem Rückweg.
Oma Schulz.
Auf dem Rückweg. Wo wohnt sie? Hier in diesem Gebäude, man links.
Beim Tattoo- und Piercing-Studio.
Ja, genau, gegenüber. Und da guckt sie auch immer, sitzt sie in meinem Fenster und beobachtet, was da vor sich geht.
Süß.
Ja.
Hört deine Oma immer deine Sachen?
Sie hat Probleme im Radio, das einzustellen. Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, ob sie das manchmal hört.
Oh Mann. Hier ist ja eine richtig pittoreske Altstadt. Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, hier ist die Remigiuskirche. Ist ja auch sehr katholisch in Borken.
Oh, wow. Kaffeeküsschen. Willst du da was zu sagen?
Das kenne ich noch nicht mal. Das ist neu.
Ich finde, wir sollten die Route danach im Internet auf jeden Fall veröffentlichen. Man weiß, wie man am schnellsten von einem Kreisverkehr zum nächsten kommt.
Sie hat auch, also hier steht Pennehof, Lindenhof, Gaststätte, Einhaus. Dann gibt es noch einen bei der Volksbank. Und dann noch unbedingt zum schönsten Kreisverkehr fahren, von der Volksbank nach Hause und dann links bei Hesselbein vorbei.
Hesselbein. Es gibt so etwas wie den schönsten Kreisverkehr?
Ja.
Das ist der absolute Wahnsinn. Oh Gott, es geht direkt wieder weiter. Was ist das denn jetzt?
Kunst!
Hier ist Kunst mitten auf dem Kreisverkehr. Was ist das? Skulptur.
Pass auf, hier fahre ich direkt ab, damit du merkst, was passiert, weil jetzt kommt direkt der nächste Kreisverkehr.
Was?
Da ist die Volksbank.
Ich kann nicht mehr, das ist zu viel für mich. In meinem ganzen Leben bin ich nicht so viel Kreisverkehr gefahren wie in den letzten 4 Minuten.
Da. Das ist jetzt nochmal was, 5, 6?
Okay, ich muss sagen, das ist mit Abstand der enttäuschendste. Da sind 3, 4 abgeknickte
Blumen.
Hinkelsteine. Die Hinkelsteine, die sind schon von Moos befallen. Für mich eine Frage für einen Bürgermeister. Da muss man mal gucken.
Oh, wir haben eine Bürgermeisterin von der CDU.
Yes.
Frau, oh Gott.
Ja, okay, also
und CDU. Hier noch ein. Ja, und ich überlege gerade, wie wir jetzt zu Borkens schönstem Kreisverkehr... Entschuldige, ich muss noch mal rumfahren, während ich überlege.
Oh, Leute.
Oh, Mist, das ist Herbrand und nicht Hesselbein. Es gibt mir...
Das habe ich auch schon öfter gedacht.
Oh, meine Mutter wäre so enttäuscht, wenn ich dir nicht noch den schönen Kreisverkehr zeige.
Aber ich frage mich, was deine Mutter als den schönsten
Kreisverkehr... Ich spiele 16:01. Wir haben auf jeden Fall noch Zeit für den schönsten. Aber ich muss einmal kurz Google bitten, uns dahin zu bringen.
Was ist deine Heimat? Wie kannst du das vergessen? Ja, dieser wunderschöne Kreisverkehr.
Was passiert, wenn man da fährt? Rufe ich jetzt meine Mama an, um diesen Kreisverkehr zu finden?
Ja, ruf sie mal an. Mach sie aber auf laut. Mama Schulz.
Wir müssen auch gucken, dass hinten keiner...
Ich glaube, die Gefahr besteht.
Ja.
Elke.
Hallo Eva.
Hallo Mama, hier bin ich mit Julia.
Ja,
und
hi,
wir haben schon,
Julia.
Hallo. Wir haben schon ungefähr 6 Kreisverkehre gesehen. Also es hat richtig gut geklappt. Aber jetzt finde ich den super schön nicht. Und ich bin nämlich zu Herbrand statt zu Hesselbein gefahren.
Ja, Herbrand ist doch richtig.
Ja, aber du hast Hesselbein gesagt. Aber das heißt, dann fahre ich weiter raus aus der Stadt.
Genau.
Und dann, okay, dann bin ich doch nicht falsch. Ich bin ja gerade komplett verunsichert vor Aufregung, weil ich das alles mit Julia teilen kann jetzt.
Ja, genau. Also Herbrand war früher Hesselbrand.
Okay, dann fahre ich da weiter und wir sind nicht mehr weit weg. Und dann bin ich gespannt, ob sie den auch so gut findet.
Ja gut, der ist ja jetzt im Moment steingartenmäßig, blüht ja noch nichts so, aber das ist ja für uns immer so der schönste Kreis.
Ja.
Alles klar.
Ciao.
Also Herbrand war früher Hesselbach.
Hat sie das jetzt gerade so gesagt?
Wenn sie mir das vorher mal gesagt hätte, jetzt macht doch alles
Ja, siehst du, das ist ja auch das, wenn du in so einem kleinen Ort wohnst und das sind alles so Referenzen, wenn sich dann was ändert, dann dauert es 10 Jahre, bis das so ins kollektive Gedächtnis übergeht. Ja.
Aber wie deine Mutter auch selbstverständlich von einem Kreisverkehr schwärmt. Ja. Das ist eigentlich das Schönste, den wir hier haben.
Wir lieben unsere Kreisverkehr.
Das ist der Wahnsinn.
Julia, Kreisstadt aus gutem Grund.
Also wirklich.
So, pass auf, da kommt er.
Ich fass es nicht, Gänsehaut am ganzen Körper.
Ja, guck da, Papillon.
Mit Rindenmulch.
Steingarten.
Da wurde richtig gearbeitet. Das ist ein kleiner Zen-Garten.
Ja.
Krokusse.
Und hier mitten im Industriegebiet auf einmal dieser traumhafte Kreisverkehr.
Es ist wirklich, es ist der absolute Oberhammer.
Ja, das waren die Kreisverkehre von Borken.
Das ist der Wahnsinn.
Das exklusive Online-Extra, wie beim Neo-Magazin.
Ja. Ich kann nur Gutes berichten, 10 von 10.
Das Beste ist, dass mir vor ein paar Wochen eine Hörerin geschrieben hat, die selbst aus Borken kommt. Und die konnte das Mysterium aufklären, warum ausgerechnet Borken so dermaßen viele Kreisverkehre hat. Sie schreibt, die vielen Kreisverkehre kommen daher, dass in den 90ern ein Mann in der Borkener Verkehrsplanung war, der mit einer Irin verheiratet ist. Und da es in Irland viele Kreisverkehre gibt und die wenig Folgekosten verursachen, kein Strom oder Wartung von Ampeln, und der Verkehr gut fließt, hat er sich das abgeguckt und die Kreisverkehre mit nach Borken gebracht. Vielen Dank dafür. So international geht's also auch auf dem Land in NRW zu. Und sowieso denke ich mir so oft, wenn ich eure Nachrichten lese, was für Premium-Followerinnen und Follower ich habe. Zu einer anderen Story von Julia gab's nämlich dann auch noch richtig viele Rückmeldungen und Hilfsangebote.
Du hast auch in dem Fragebogen, den ich immer vorher rumschicke, da, also für jeden andere Fragen, aber eine Frage, die wir oft stellen, ist, ob du vor einem Telefonat oder vor einer Begegnung mit jemandem anders übst, was du sagen willst. Oder wann du das zuletzt gemacht hast und du hast gesagt, immer.
Ich mache es immer.
Und das hat mich total überrascht, weil Julia, du stehst vor tausenden Leuten auf Bühnen, wo ihr seid mit dem Rundfunk-Tanzorchester getourt und du singst da irgendwie als der Star neben Jan Böhmermann den Monster-Truck-Song und gleichzeitig übst du Telefonate.
Ja. Also ich übe Telefonate mit Leuten, mit denen ich vorher noch nicht telefoniert habe. Mit Leuten, die ich kenne, ist es okay, da übe ich es nicht. Aber wenn ich zum Beispiel bei einer Behörde oder beim Arzt oder so anrufe, da muss ich vorher das immer, ich habe dann auch mega Herzrasen, ich bin mega aufgeregt. Weiß Gott, warum es so ist, ich weiß es nicht. Für mich ist es einfacher, dahin zu gehen und zu sagen Hallo, als jemand anzurufen. Aber ich glaube, ich bin schon in dieser Generation, die irgendwann nicht mehr Festnetztelefon genutzt haben, sondern nur noch SMS. Und wenn dann jemand angerufen hat, oh mein Gott, ich kann nicht da rangehen, ich habe Angst. So. Und ja, ich bin da ganz schlimm, aber in letzter Zeit ist es etwas besser, da ich durch die Promotour sehr viel mit fremden Leuten telefonieren musste. Und dann irgendwann hast du halt keinen Bock mehr zu schreiben, dann rufst du halt einfach kurz an und ich versuche das ein bisschen als Therapie zu nutzen.
Hast du das auch bei Hotlines?
Ja, total. Also, ich bin immer viel zu nett und lass mich dann so abwimmeln und so.
Auch wenn du dich irgendwie beschweren willst?
Ja, total.
Oder wenn sie was
zum Beispiel habe ich seit, ich glaube seit 8 Jahren bezahle ich jeden Monat Internet, was ich gar nicht mehr habe. Von meiner alten Wohnung, also von der Wohnung, die ich vor der Wohnung hatte, in der ich vor meiner jetzigen gewohnt habe. Also die drittletzte Wohnung, noch aus einer anderen Stadt. Und ich habe das damals von meiner Schwester übernommen, die ist nach Frankreich gegangen. Und dann habe ich ihren Internetanschluss übernommen und dann bin ich umgezogen, habe dann auch umgemeldet und dann bin ich ausgezogen aus der nächsten Wohnung und habe das gekündigt. Anscheinend sind da irgendwelche Dokumente verloren gegangen, denn diese Kündigung hat es nie gegeben, offensichtlich. Und ich zahle einfach jeden Monat 29,99 Euro.
Was?
Seit 8 Jahren.
Moment, ich rechne jetzt kurz aus, wie viel Geld ich habe
in der Zwischenzeit 4 Kündigungen dahin geschickt.
Was?
Auch mit Einschreiben. Es hat nie irgendwas funktioniert. Nie.
Aber das ist ja, also, das ist ein Fall für die Verbraucherzentrale.
Das
für die Polizei.
Ich auch gedacht. Und jetzt kommt der Oberhammer. Ich habe da angerufen, schon zigmal. Ich habe auch schon zigmal in der Warteschleife. Ich habe den Fall genau erklärt. Und dann sagen diese Menschen zu mir, ja, wir können Ihnen helfen, aber Sie müssen mir erst das Passwort sagen.
Und natürlich.
Und das Passwort war noch das von meiner Schwester. Und ich habe meine Schwester angerufen in Frankreich und habe gesagt, weißt du noch das Passwort von vor 8 Jahren, was du bei deinem Internetanbieter eingegeben hast? Sie so, nee, keine Ahnung und so. Und dann habe ich zu der Frau in der Hotline gesagt, sie weiß es auch nicht mehr. Können Sie mir einen Tipp geben? Ja, es ist was mit Blumen. Und dann bin ich alle Blumen durchgegangen, die es gibt. Ich habe in einem Buch nachgeguckt, was es für Blumen
gibt. Du hast an der Hotline gesessen und der Frau das Blumenbuch vorgelesen?
Ich habe alle Blumennamen, die es gab, vorgelesen. Und diese Frau hat immer gesagt, nein, nein, nein. Und irgendwann, ich war so verzweifelt, ich konnte nicht mehr. Ich habe gesagt, scheiß jetzt drauf. Ich zahle jetzt diese 29,99, was so viel Geld ist. Es sind jeden Monat 30 Euro.
Genau, soll ich, also ich habe gerade eingetippt, 29 mal 12 mal 8, also mal 12 Monate mal 8 Jahre.
Oh Gott.
Es sind 2.784 Euro.
Ich könnte davon in die Karibik
fliegen. Muss sehr viele Bücher verkaufen. Ach, auf jeden Scheiß. Fall.
Die das ignorieren mich einfach. Die tun so, als wäre ich nicht da. Aber jeden Monat ziehen die mir das Geld ab.
Also diese Sendung läuft im Monat Mai. Und ich möchte, dass du ab allerspätestens Juli nicht mehr 29 Euro bezahlst im Monat.
Ich möchte das auch. Ich habe keine Kraft jetzt, mehr Blumen zu
aufzählen. Aber hier hören genug Leute zu. Ihr müsst jetzt bitte, wenn ihr euch live und online und in allen Plattformen beschwert, Free Julia und wir befreien dich von diesen 29 Euro, damit du uns künftig mit anderen Impulskäufen beglücken
oder
kannst.
Oder sag mir einfach noch irgendwas, was mit Blumen zu tun hat, was auch was das Passwort sein könnte.
So, und da hat mich jetzt zum Ende des Jahres natürlich sehr interessiert, ob es geklappt hat und Julia endlich aus ihrem Vertrag rausgekommen ist. Und hier kommt die Sprachnachricht, die Julia mir geschickt hat.
Ich möchte jetzt die frohe Kunde verbreiten, dass ich es geschafft habe, aus diesem Vertrag auszutreten. Das ist unglaublich, das Weihnachtswunder, es ist passiert. Und zwar hat eine Zuhörerin oder ein Zuhörer, ich weiß es leider nicht mehr genau, mir den entscheidenden Hinweis gegeben, dass besagte Mobilfunkfirma besonders gut über Facebook erreichbar ist. Und nachdem ich über Brief, Telefon und E-Mail gescheitert bin, habe ich es bei Facebook dann probiert und siehe da, die haben irgendwie ihre gesamte Kompetenz auf Facebook verlagert, denn innerhalb von ein paar Millisekunden hat mir Micha von besagter Mobilfunkfirma geantwortet und mir sehr schnell aus diesem Vertrag rausgeholfen. Und ich bekomme sogar 4 Euro noch was zurückerstattet. Also wenn das mal nicht ein Grund zur Freude ist.
So, von NRW geht's jetzt nach Niedersachsen, genauer gesagt nach Hemmoor. Das ist die Kleinstadt, aus der Thees Uhlmann stammt. Thees ist Rockmusiker. Früher hatte er die Band Tomte, mittlerweile ist er solo unterwegs, allerdings nicht im eigenen Auto. Warum hast du noch nie ein Auto besessen?
Weil ich keinen Bock habe, auf dem Amt rumzuhängen.
Ich habe mich das gefragt, weil du vom Land kommst.
Nee, früher hatte ich die Migra von meiner Mutter und sowas. Und hier in Berlin, dann hat man noch so eine Sache und sowas alles.
In der Stadt kann ich es verstehen, aber so, als ich über dich in Hemmoor nachgedacht habe.
Ich habe einen Führerschein und sowas und ich kann super Auto fahren. Und, aber irgendwie, das ist...
Was ist das Kennzeichen von Hemmoor?
Cuxhaven.
Cuxhaven, gehört zu Cuxhaven.
Ja. Das Zeichen von daneben ist Stade, STD, Sexual Transmitted Diseases. So, ein Kumpel von mir meinte das noch einmal. Er so, Alter, was für ein abgefahrenes Kennzeichen. Ich, was denn? Er so, STD. Und ich so, wir leben da alle seit 120.000 Jahren.
Und noch keiner ist aufgefallen.
Ich komme aus Borken ursprünglich, da ist das Kennzeichen BOR. Und meine Schwester hat es gebracht, sich BOR-A aufs Kennzeichen zu schreiben, was ich einen guten Move finde.
Auf jeden Fall, ja. Total gut.
Borken, Hemmoor, Stade. Um Orte wie die geht es auch in dem Buch, das Thees gerade rausgebracht hat. Das handelt angeblich vor allem von seiner Liebe zu den Toten Hosen, aber in Wirklichkeit handelt es noch viel mehr von ihm. Ich habe eine Stelle in diesem Buch, die ich gerne mag, wo ich dich fragen wollen würde, ob du sie vorlesen magst.
Ja.
Es ist die Stelle über Orte es geht, glaube ich, um den Hosensong. Und da ist mir viel aufgefallen. Guck mal, wo du da anfängst, vielleicht da.
Und dann singt er, vor deiner Tür in deinem Ort ist Gerechtigkeit nur ein Wort. Das ist aus dem Song Liebeslied. Er hat nicht Stadt gesungen, er hat nicht New York, Köln, Bonn, Soweto oder Hamburg gesungen, er hat Ort gesungen. Meine Heimat, Hemmoor, nennt sich Stadt. Es ist aber gar keine Stadt, es ist ein Ort. Vielleicht ist Ort die deutscheste aller kulturgeografischen Beschreibungen. Vielleicht gibt es nur in Deutschland Orte, Diepholz, Bad Bibra, Villingen, Schwenning, Brake. Ich war noch an keinem dieser Plätze, aber ein wenig denke ich, dass sie Orte sind. Orte, an denen wir groß wurden. Und wir wurden zusammengeschlagen, wenn wir nach Cuxhaven in die Disco wollten, weil wir anders aussahen und aus einem Ort kamen. Wir gingen in diesen Orten zur Schule und gaben uns wirklich ein wenig Mühe, bekamen aber trotzdem schlechte Noten. Wir fanden das ungerecht, aber das war okay, weil vor unserer Tür in unserem Ort Gerechtigkeit nur ein Wort war. Die Toten Hosen hatten uns gemeint und wir fanden das geil und wir haben das nie vergessen.
Das hat mir sehr gefallen, weil ich eben auch aus Dankeschön. So einem Ort komme und mich frage, warum wir dann nicht mehr in Orten leben, sondern in dieser Riesenstadt.
Weil hier die Jobs sind, weil ich glaube, das ist ja auch einfach eine Bewegung, ne? Die ersten ziehen dahin, dann kommen die anderen nach und sowas alles. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich das in den nächsten 5 Jahren umkehren wird und sowas, weil ich, also für mich ist Großstadt zurzeit eh überhaupt nichts und ich glaube aber, dass die ganzen Freakinnen und Freaks und die Leute, die Kunst studieren wollen, die sagen einfach, dass ich muss jetzt 5 Jahre üben, ich brauche ein Atelier. Die gehen dann vielleicht in Essen oder Duisburg zur Kunsthochschule und dann sagen die, und wo ist das noch billig? Dann ziehe ich jetzt mal nach Borken. Und wenn die erste Künstlerin da ist, dann kommt nämlich der zweite Künstler und irgendwann kommen die Studenten und dann kommen die Leute, die mit Künstlern und Studenten knutschen wollen und dann sind solche Orte wie Borken wieder voll und Berlin.
Und auf einmal Städte.
Toll. Ich bin ja für den Zerfall.
Von Berlin oder...
Eigentlich von jeder Großstadt. Dass die Leute, ich habe so richtig Bock, dass die Immobilienblase platzt und die ganzen Konzerne kaputt gehen.
Dann kannst du auch hier wieder Kunst machen. Auf den Ruinen.
Auf den Ruinen.
Der Investoren.
Ja, nein. Vielleicht sind jetzt demnächst diese Görlitz und diese Duisburgs und diese Tübings mal wieder dran. Und vielleicht diese Bremerhavens.
Ist das auch der Grund, warum du Hemmoor so feierst oder ist das so ein Heimatding? Ich finde schön, wie sich das durchzieht. Das habe ich damals schon mitbekommen. Und ja. Jetzt auch wieder in der Platte ist so eine große Illustration und so. Warum ist dir das wichtig, das immer nach vorne zu tragen, wo du herkommst?
Das ist auch dieses Alle-Ja-Ich-Nicht-mäßige. Also die Leute lieben das ja, in Berlin zu leben. Die Jugend der Welt zieht ja in diese Stadt und finden das hier total großartig und sowas und auch aus den besten Gründen und sowas so, aber für mich ist es eben nichts und ich mag eben auch an Hemmoor, das ist ja nicht dieses klassische Feiern, auch schon wieder dieses, oh, das ist so schön hier, mir gefällt das eben halt, weil das eben einfach so ein bisschen anders ist, so, und weil ich mich da wirklich einfach total zu Hause fühle.
Ich wurde hier geboren, zwischen Torf und Grog, zwischen Eigenheim und Mini-Rock, zwischen Schweinedisco über Dörfer Fahrradfahren, mit dem ständigen Wind, der von vorne kam. Hier komm ich her. Hier bin ich geboren. Hier komm ich her.
In Borken hatte ich keine politische Jugend. War das in Hemmoor anders? Oder?
Also die Politik kam über meinen Vater, der mich einfach gezwungen hat, schon früh Nachrichten zu gucken. Und dann war man einfach angezündet. Ich hatte wahnsinnig gute Politiklehrer, die mich auch ganz schön angezündet haben oder die ein Interesse an der Welt geweckt haben. Und ich war dann ja früh mit Musik in Kontakt. Und also ich wollte unbedingt Gitarre spielen. Damit meine ich meinen Pastor, Herrn Erdmann, Uwe Erdmann. Und der hat für Konfirmanden hat er einen Schrammelkurs angeboten, wo man die ersten 6, 7 Akkorde lernt. Und ich bin zu ihm hingegangen, so, ey Uwe, ich möchte gerne in den Schrammelkurs. Er so, Thees, das ist nur für Konfirmanden und du wirst erst noch konfirmiert. Da habe ich gesagt, ich weiß. Und ganz toll für mich natürlich, hat er gesagt, oder er hat wahrscheinlich gedacht von dem so, oh Gott, den kriegt man nicht aus, der wird mich weiternehmen. Und dann durfte ich das schon. Und dann war das aber toll, dass alle Leute, die sich so ein bisschen politisch interessiert haben und für Heavy Metal interessiert haben und sowas, die haben sich dann wirklich in der evangelisch-christlichen Jugend getroffen. Hm. Und da wurde dann auch über Antirassismus und Apartheid und soziale Gerechtigkeit geredet. Das war dann bei mir so die politische Bewegung.
Das war wirklich eine gute Stunde mit Thees. Ich hatte mich auch unheimlich auf dieses Gespräch gefreut, weil ich schon als Teenie auf seinen Konzerten war. Ich glaube, ich habe dich mit 17 oder 18 zum ersten Mal live gesehen, auch noch mit einer anderen Band.
Das war damals Buchstaben über der Stadt, war gerade raus, ja. Mit Tomte. Und ich erinnere mich auch noch, dass bei diesem Konzert damals jemand seiner Freundin einen Antrag gemacht hat. Der kam auf die Bühne euch. Ja, das ist passiert. Und ich habe mich gefragt, wie das...
Und es war in Hamburg einfach das Konzert? Oder
nee, das war nicht in Hamburg. Das war, glaube ich, in Köln oder so.
Okay.
Ich komme aus NRW. Und der hatte sich, glaube ich, einen Song gewünscht und dann hast du ihn hochgeholt und dann gab es diesen Antrag und ich habe mich gefragt, wie geht einem das so als Band und ist das der Inbegriff von Rock nicht. Oder ja, gar nicht nein. Mehr Rock?
Also Moment, also Leute machen das ja häufiger, Leute lieben das auch. Ich würde das ehrlich gesagt heute, glaube ich, nicht mehr machen, weil ich das zu übergriffig finde. Also ich habe große Probleme mit der Exaltiertheit und den Gefühlen von anderen Menschen. So. Und deswegen würde ich das heute, glaube ich, nicht mehr so machen.
Und wisst ihr, was das Beste ist? Der Mann, den ich damals bei Tees auf der Bühne gesehen habe, der seiner Freundin den Antrag gemacht hat, der hat sich nach der Folge bei uns gemeldet. Simon heißt er und hat geschrieben, ich bin der seiner Freundin Maria damals auf dem Festival in Köln einen Heiratsantrag gemacht hat. Ich hatte mir Wilhelm das war nichts gewünscht. Wir sind jetzt seit 12,5 Jahren verheiratet und hören immer noch Tees Ullmann-Platten. Falls einer auch zum Konzert von Tees Ullmann im Dezember in Hamburg kommt oder uns sogar bei einem Selfie mit ihm helfen kann, würde ich mich sehr freuen. Wäre eine Überraschung für Maria. Naja, da kann ich natürlich helfen. Und deswegen rufe ich diesen Simon jetzt einfach mal an.
Hallo, hier ist Eva von Deutschland 3000.
Das ist total irre. Ich habe dieses Interview gehört, das hat mir eine Freundin geschickt, weil die auch wusste, dass ich so ein Tees Ullmann-Fan bin. Und dann habe ich das Interview gehört und dachte so, ey, das bin doch ich. Ne? Also, beziehungsweise wir. Das ist ja genau der Heiratsantrag, den du da quasi gesehen hattest. Ja,
das ist witzig,
dass das nochmal so zur Sprache kommt.
Ja, vor allem so viele Jahre später. Ne? Wie lange ist das jetzt her?
2007 muss das gewesen sein, irgendwann im Mai. Das ist echt schon ewig her.
Und erinnerst du dich noch dran, wie das damals war?
Ja, klar. Ich kann mich noch an die komplette Story natürlich erinnern. Da war ja noch ein riesen Vorlauf. Man musste ja erstmal hinter die Bühne kommen und eine gute Idee haben und dann halt auch das alles organisieren, wie man dann da hinkommt und so. Und nee, das ist schon eine größere Geschichte gewesen damals.
Und als du jetzt das in dem Interview gehört hast, da hat Tees ja gesagt, sowas würde er heute eigentlich gar nicht mehr machen. Wie ging es dir denn, als du das gehört hast?
Ja, als du schon diese Frage oder als das schon so in die Richtung ging, dachte ich so, dass er als Misanthrop quasi genau sowas sagen würde. Habe ich schon so ein bisschen antizipiert vorher, dass das kommen würde. Und von daher fand ich das gar nicht so verletzend, weil ein bisschen könnte einen das natürlich stechen an der Stelle, aber ich habe ihn ja auch so in Interviews kennengelernt und da ist er ja auch, es wirkt auch öfters so ein bisschen verschroben und so und habe das dann entsprechend, das weiß man, dass er da so tickt an der Stelle.
Würdest du denn heute nochmal genau so diesen Antrag machen?
Ja, das würde ich nochmal genauso machen, also das auf jeden Fall. Das war eigentlich so eine gute Idee und so, wie das da zusammengepasst hatte.
Und jetzt seid ihr seit über 12 Jahren verheiratet und hört auch immer noch Tees Ullmann und ihr seid sogar auf dem Konzert in Hamburg, ne?
Ja, genau. Und Nachwuchs gibt es auch bald. Also wir haben uns bis jetzt Zeit gelassen, aber nächstes Jahr im Juni, glaube ich, wird dann das Familienglück perfekt.
Ja, und du hattest ja geschrieben, dass es richtig geil wäre, wenn wir euch helfen können, Tees Ullmann zu treffen. Und das ist natürlich für uns gar nicht so schwer, weil ich habe jetzt diesen Kontakt zu Tees und von dem soll ich euch sehr herzlich grüßen. Ihr trefft den beim Konzert und er freut sich schon auf euch.
Oh, das ist ja super. Oh Mensch, da freue ich mich. Das wird so eine riesige Überraschung. Meine Frau hatte sowieso schon so eine tolle Woche und herrlich.
Das freut mich. Schön. Dafür ist Deutschland 3000
ja
auch
super. Ja.
Der letzte Gast vom Dorf, über den ich in dieser Folge nochmal sprechen will, ist Sarah Nuru. Die kennt ihr bestimmt als Gewinnerin von Germany's Next Topmodel vor inzwischen 10 Jahren. Geboren und aufgewachsen ist Sarah außerhalb von Erding. Das ist eine Kreisstadt in der Nähe von München. Wo ist Integration einfacher, auf dem Land oder in der Stadt?
Ich habe das Gefühl und die Erfahrung bei meiner Familie gemacht und aus meiner eigenen Erfahrung, dass es im Dorf einfacher war. Weil wenn einmal die Hürde, wie sagt man, die Hürde durchbrochen war, dann war man so selbstverständlich und man kannte sich und man ist gemeinsam aufgewachsen. Also bei uns war das so, wir waren gemeinsam im Kindergarten, dann in der weiterführenden Schule und so. Und wir waren integriert, wir waren ein Teil der Gesellschaft. Und ich glaube, in der Großstadt passiert es oft, dass man so eine Parallelwelt manchmal lebt und dass Begegnungen gar nicht mehr so entstehen. Und deshalb würde ich sagen, im Dorf.
Ich kann mir auch vorstellen, so wie du es jetzt gerade beschreibst, dass man halt, also ihr wart ja schon ein Spektakel auf eine Art. Ne? Es gab, als du geboren wurdest, kam direkt ein Redakteur ins Krankenhaus. Kannst du das mal kurz erzählen, warum?
Ja, also ich war tatsächlich das erste schwarze Baby, das im Erdinger Krankenhaus geboren worden ist. Das, so war auch die Schlagzeile in der lokalen Zeitung und das 1989. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, also ich glaube, Erding und auch Grünbach, wo wir damals gelebt haben, das ist ein 400-Seelendorf außerhalb von Erding und Erding ist wiederum ein Vorort von München. Ja, die waren froh, dass es jetzt, dass sie auch kosmopolitisch sind und dass die jetzt.
Also die haben das positiv
auch gefasst. Ja, die haben das, also wir haben, meine Familie hat diesen Zeitungsartikel ausgeschnitten und bis heute aufgehoben und die fanden das eher was Tolles. Ja, es war so ganz besonders, erregte die kleine Sarah die Aufmerksamkeit, hieß es damals in dem Artikel. Und das ist ja schon verrückt auf der einen Seite, dass es Mitte, also Ende der 80er Jahre eine Schlagzeile wert ist, aber auf der anderen Seite war das eher was Positives. Mhm. Also.
Und ich kann mir vorstellen, was du gerade meintest mit Dorf, Stadt, dass es vielleicht auf dem Dorf so ist, dann haben sie dich einmal gesehen und dann sind es ja die immer gleichen Leute, von denen man wieder gesehen wird, zu denen man dann schnell dazugehört, während du in der Stadt immer wieder neu gemustert wirst womöglich oder hinterfragt.
Eben und dadurch, dass meine Mutter, die kam, die kam 86 allein mit meinen zwei Geschwistern nach
genau, das wusste ich auch gar nicht über dich, dass du einen Fluchthintergrund hast.
Ja, richtig, genau. Also meine Mutter, die ist aufgrund von Bürgerkrieg und auch Hungersnot, die in Äthiopien ausgebrochen ist, geflüchtet, weil einfach die Perspektive im eigenen Land nicht mehr da war. Und dadurch, dass das Geld für ein Flugticket nicht ausgereicht hat, ist meine Mutter vorgeflogen, gemeinsam mit meinen zwei Geschwistern. Und mein Vater kam über spektakuläre Umstände ein Jahr später nach.
1986, das Jahr, in dem Sarahs Mutter und ihre großen Schwestern in Deutschland ankamen, wurden bundesweit 100.000 Asylbewerber registriert. Fünfmal so viele wie noch drei Jahre zuvor. Das sind zwar deutlich weniger als 2015, aber auch damals waren die Gemeinden überfordert. Die Notunterkünfte waren voll, in Turnhallen wurden Stockbetten aufgebaut. Und schon damals waren die steigenden Asylbewerberzahlen mit ein Grund für den Aufstieg einer rechtspopulistischen Partei. Im Jahr 1989 wurden nämlich die Republikaner ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt.
Meine Mutter, die kam dann über die DDR, über ein Schlupfloch nach Westdeutschland und konnte dann im fränkischen Zwirndorf erst Auffanglager unterkommen. Und nach zwei Wochen wurde sie einer Familie zugeordnet in Grünbach, was das Beste war, was meiner Familie passieren konnte, weil diese Familie, also speziell die zwei Personen, Hilde und Werner, dieses Ehepaar.
Ach, so klassische deutsche Namen. Ihr habt es direkt so abbekommen.
Ja, wirklich. Die haben wirklich meine Mutter und meine Geschwister in ihr Leben integriert. Nicht nur, dass sie ihnen eine Wohnung zur Verfügung gestellt haben, weil die hatten ein Mehrfamilienhaus, oder ein Gasthaus, was sie umgebaut haben, in unterschiedlichen Wohnungen, wo die auch drin gelebt haben. Und die haben aber meine Mutter also nicht nur ein Dach über den Kopf gegeben, sondern sie bei Behördengängen begleitet, ihr das Fahrradfahren beigebracht, meinen Geschwistern ins Osterfest gefeiert, Eier bemalt. Und auf der anderen Seite hat meine Mutter sich auch versucht, total zu integrieren. Die ist, obwohl sie nicht katholisch ist, immer sonntags mit in die Kirche gegangen. Krass, okay. Hat bei Gemeindetreffen hat sie mitgemacht, hat weil sie es aus Afrika kannte, diese Kaffeezeremonie gemacht, im Freien, auf offenem, ich weiß nicht, heute macht es einen Camping-Bunsenbrenner und damals wahrscheinlich hat sie wirklich ein Feuer gemacht und hat die Nachbarn eingeladen zu einer traditionellen Kaffeezeremonie, aber natürlich kam anfangs niemand, weil die hatten Angst vor dieser fremden schwarzen Frau, weil man muss sich vorstellen, 400 Seelendorf, da gab es keine Ausländer. Eine Frau, die kam aus Italien, die war die einzige Ausländerin, Theresa. Und meine Mutter, und die hatten natürlich Angst und wollten, dass sie wieder zurückgeht, woher sie kommt. Und irgendwie hat meine Mutter aber geschafft, die Leute umzupolen. Und ich glaube, dadurch, dass meine Mama und später auch mein Vater den Schritt gemacht haben und mutig waren und auch sich versucht haben anzupassen, ohne dabei ihre eigene Kultur zu vergessen, haben die für uns Kinder schon sehr viel geebnet, sodass für uns die Frage kam gar nicht mehr auf, woher kommt ihr, wer seid ihr, weil meine Eltern waren ja schon da und die Eltern kannten sich, die waren schon befreundet und das macht schon sehr viel aus, auch wie ich aufgewachsen bin, was für ein Selbstverständnis ich habe. Ich sehe mich zu 100% als Deutsche, nur weil ich nur dunkle Haut habe, macht mich das aber nicht zu weniger deutsch. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier zur Schule gegangen, meine Freunde sind alle aus Deutschland und ich denke deutsch, ja. Aber auf der anderen Seite, was heißt das schon? Also es, ich werde ganz oft auch immer die Frage gestellt, fühle ich mich eher deutsch oder eher äthiopisch? Und ich denke mir dann immer so, warum muss ich mich entscheiden? Ja, so und ich finde, es ist eher ein Geschenk, in diesen zwei Kulturen aufgewachsen zu sein. Und dass er auch meinen Horizont erweitert und dass es mehr gibt als nur Knödel und Weißwürste in Bayern, sondern dass es auch Injera und so und all das gibt. Und das ist toll.
Das ist voll die schöne Geschichte, weil es so eine erfolgreiche Fluchtgeschichte ist, ne? Und so, so ein gutes Angekommensein. Und ich nehme daraus mit, dass eben der eine Faktor ist, wie aktiv deine Eltern so zugegangen sind auf die Gemeinschaft, in der sie gelandet sind. Und der andere aber auch, dass sie da mit Hilde und Werner wie so persönliche Anwälte hatten, die sie versucht haben, in die Gesellschaft zu holen. Das sind auch, das habe ich schon öfter bei Geschichten beobachtet, über die ich auch berichtet habe. Und ich frage mich, gerade wo jetzt seit 2015 so viele Leute zu uns gekommen sind, kann es das für jeden geben? Oder wie kann man dafür sorgen, dass auch die Leute, die das nicht finden, die keine Hilde und keinen Werner haben, hier gut ankommen können und auch angenommen werden?
Ja, ich glaube, dass ich muss vielleicht auch dazu sagen, dass mir war gar nicht bewusst, dass ich eigentlich auch, oder dass meine Familie so eine Flüchtlingsfamilie ist. Also ich bin ja hier geboren und wir sind hier integriert und all das, dass man das vergisst. Und als ich eben 2015 diese Welle von Geflüchteten gesehen habe und gemerkt habe, wie sehr meine Eltern das mitnehmen und wie viel die geweint haben, war mir erst bewusst, dass die eine von denen waren. Und dann war auch bewusst, ach krass, das ist ja eigentlich auch meine Geschichte. Und dann habe ich mich natürlich genau die gleiche Frage gestellt. Warum hat das damals funktioniert und warum sind wir eine vermeintlich Erfolgsgeschichte, eine gelungene Integration und warum klappt es heute nicht? Und das vor 33 Jahren. Und ich glaube, dass wir mehr Beispiele brauchen von positiven Geschichten, positiven Erlebnissen, wo es funktioniert hat, aber auch von Menschen, die bereit waren, die fremden Menschen anzunehmen. Weil das zeigt doch eigentlich nur, dass jeder die Bereitschaft hat, jeder die Möglichkeit hat, eigentlich Gutes zu tun. Und dass man eigentlich nicht darauf hoffen darf, dass es jemand anders tut, sondern dass es in jeder, bei uns allen, genauso bei mir, die Verantwortung liegt, zu fragen, hey, brauchst du Hilfe bei der Übersetzung? Kann ich dir irgendwie helfen? Den Nachbarn, der vielleicht aus Syrien kommt, aus dem Irak oder so, einfach mal das anzubieten und nicht hoffen, dass sich's von alleine klärt.
Glaubst du, dass wir alle aufnehmen können?
Ich glaube nicht, dass wir alle aufnehmen können. Wir haben aber Platz. Ich bin der Meinung, es muss reguliert werden. Es braucht eine Struktur und es braucht auch einen Leitfaden, wie man damit umgeht, weil es bringt nichts, wenn die Leute hier sind, aber hier nicht arbeiten können, weil sonst wissen sie auch nicht, mit ihrer Zeit anzufangen. Und es ist auch wichtig, das habe ich auch bei meinem Vater damals gemerkt, ihm wurde verweigert, dass er einen Sprachkurs bekommt, als er hier ankam, krass, ja, weil er Automechaniker ist und man ihm gesagt hat, er braucht dafür nicht die deutsche Sprache, sondern er braucht seine Hände. Und das ist natürlich dann.
Wie hat er es dann gelernt?
Der hat dann mit wenig Geld, was er verdient hat, hat er dann irgendwie einen Sprachkurs dann versucht zu finanzieren, aber auch viele Jahre später, weil er Geld verdienen musste, weil er mittlerweile drei Kinder hatte und eine Frau, die alle ja irgendwie ernährt werden müssen. Und ich glaube, dass viel mehr Leute wollen, aber dass eben einfach auch sehr viele Steine im Weg liegen und das nur funktioniert, wenn auch die Strukturen drumherum passen.
Das war eine Geschichte, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Sowieso gab es bei Sarah richtig viele Überraschungen für mich. Bevor ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, dass sie zusammen mit ihrer Schwester ein Social Business gegründet hat. Die beiden vertreiben fairen Kaffee aus ihrer Heimat Äthiopien und unterstützen damit Frauen da vor Ort. Vom Modeln hatte Sarah nämlich ziemlich schnell genug.
Keiner hat 90, 60, 90 und keiner sieht so aus wie die Frauen in dem Magazin. Ich meine, ich schaue so aus in dem Magazin, ja. Also da wird sehr viel gemacht. Ich sitze stundenlang in der Maske und dann wird auch noch retuschiert.
Aber wie gehst du dann damit um, dass du eben dann doch Teil davon wirst in dem Moment, wo jemand dich so retuschiert und zum Ideal anpasst?
Ich hatte Schwierigkeiten damit eine lange Zeit, als nur als schönes Beiwerk zu gesehen zu werden und auch darüber definiert zu werden. Aber mittlerweile, dadurch, dass ich für mich ja beschlossen habe, auch neue andere Wege zu gehen, und wo ich komplett aufgehe und ich Sinn sehe, definiere ich mich überhaupt nicht mehr über das Modeln. Deswegen ist es mir egal, was Leute sagen. Es ist mir auch egal, dass Leute an mir rumretuschieren und all das, weil ich weiß, es ist auch nur mein Job. Also ich versuche in allem, was ich tue, auch immer 100% dahinter zu stehen. Ja, genau, jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, aber ich denke mir so, wohin will ich jetzt eigentlich in meiner Aussage? Nein, aber ich will eigentlich damit sagen, dass es wichtig ist, dass gerade Entscheidungsträger bei Magazinen, im Fernsehformaten, dass sie eben wirklich auch Menschen zeigen, die Transgender sind, die Plus Size, also Body, also dass man auch mal ein bisschen Body Positivity in die Richtung geht und dass das nicht mehr geht, dass man nur blond, blauäugig und 90-60-90 Maße haben darf. Und dass ich finde, dass da noch sehr viel gemacht werden muss. Genauso was Inklusion von People of Color oder auch eben, wie gerade gesagt, ja, Menschen mit unterschiedlichem Background.
Und hast du dich immer schon sicher in deinem Körper gefühlt? Du beschreibst in dem Buch ja auch so typische Casting-Situationen, wo es wirklich nur darum geht, rein, einmal gemustert werden, wieder raus. Oder du hast hier 4 Pfund zu viel oder da ist ein Zentimeter zu dick oder sowas. Also was macht das mit einem, mit 19?
Also bei mir war, ich hatte einen sehr einschneidenden Moment, da bin ich das erste Mal in New York gewesen, zur New York Fashion Week und sollte mich bei den Casting Agenten vorstellen und ich weiß noch, wie ich dorthin gegangen bin und das Absurde war, ich war eine Woche vorher in Äthiopien, das erste Mal im Landesinneren mit einer Organisation und war wirklich mit Armut konfrontiert und plötzlich war ich dann, also gestern noch in Äthiopien und heute in New York und sollte mich dieser Agenten vorstellen und die haben meine Maße genommen und der Agent blickt auf, als er gehört hat, dass mein Hüftumfang bei 94 Zentimeter ist und der hat mich angeguckt und gesagt, ich solle wiederkommen, wenn ich bei unter 90 bin. Und normalerweise wäre ich zurück ins Hotel und hätte geheult und hätte versucht, mich in den nächsten Monaten runterzuhungern. Aber dadurch, dass ich vorher ja in Äthiopien war, also wirklich einen Tag vorher, und ich mit Armut konfrontiert worden bin und gesehen habe, was es heißt, wenn Menschen hungern müssen, weil sie nicht zu essen haben und nicht hungern, weil sie einem verzerrten Schönheitsideal entsprechen wollen. Und das hat sehr viel mit mir gemacht, dass ich, es hat mich auf gewisse Weise beschützt und auch gerettet, weil ich sonst geglaubt hätte, was dieser Agent von mir verlangt, dass ich so auszusehen habe und das ist ja Quatsch, ja, und ich bin da nie wieder hingegangen und ich habe auch keine Diät gemacht und ich habe mich auch nicht runtergehungert, weil ich akzeptiert habe, so wie ich bin und das und auch verstanden habe, dass nicht ich das Problem bin, sondern das System einfach verzerrt ist und dass da einfach ganz, ganz verzerrte und absurde Maßstäbe gelten.
Viele von euch hat Sarah in dieser Folge sehr beeindruckt. Wir haben wirklich jede Menge Kommentare und Nachrichten bekommen. Auf Instagram hat zum Beispiel der User Izzy Hole geschrieben, solch eine interessante Frau. Man sollte öfter hinter die Fassade schauen und nicht nur beim ersten Eindruck bleiben. Und Björn hat auf Facebook kommentiert, ein sehr interessantes Interview, welches mir einmal mehr vor Augen geführt hat, dass man nicht in Schubladen denken soll und was für klasse Menschen es doch gibt. Ich freue mich riesig über solche Rückmeldungen, weil wir genau das ja immer wieder versuchen bei Deutschland 3000. Mit Vorurteilen zu brechen, andere Seiten und Perspektiven aufzuzeigen und euch dabei hoffentlich auf neue Gedanken zu bringen. Also, falls ihr mir jetzt auch schreiben wollt, ich bin Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 auf Instagram, Facebook und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und übrigens, einige von euch haben auch immer wieder gefragt, ob ihr nicht auch selber mal solche Entweder-Oder-Fragen einreichen könnt, wie die ich den Gästen immer in den Interviews stelle. Und das könnt ihr bitte sehr gerne. Schaut mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei, da gibt es einen Post, unter dem wir eure Fragen sammeln. Und falls ich dann eine von den Entweder-Oder-Fragen, die ihr vorschlagt, tatsächlich dieses Jahr verwende, kriegt ihr ein paar von unseren mega freshen Deutschland 3000 Socken dafür. Ich bin schon sehr gespannt und vorfreudig. Jetzt aber erstmal bis nächste Woche. Macht's gut.
Deutschland 3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.